Was haben Elton John, Klaus Wowereit und Alfons Haider gemeinsam? Sie alle sind homosexuell orientiert. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet doppelt diskriminiert, schwul und behindert. Nach offiziellen Schätzungen sind ungefähr 10-7% der Bevölkerung entweder homosexuell oder bisexuell, das heißt doch ein relativ großer Prozentsatz, auch wenn sich nicht alle Betroffenen outen, wie das so schön heißt, also ihre Homosexualität offen bekennen. Wir haben uns heute drei Gäste eingeladen. Ich darf recht herzlich begrüßen hier im Studio in der Argentinierstraße Herrn Florian Jung.
Hallo, guten Abend.
Herrn Peter Steinkenner.
Grüß Gott.
Und Herrn Wolfgang Ore Hunig.
Guten Tag.
Und ich würde gern mit Ihnen anfangen, Herr Jung. Die klassische Frage zuerst. Wie haben Sie entdeckt, dass Sie sich zu Männern hingezogen fühlen?
Ja, eigentlich auch der klassische Weg, dass ich zuerst einmal, ich war mit 12 mal in eine Freundin verliebt von mir und das hat sich dann über Jahre hingezogen, bis dann einmal, das hat sie es nicht mitbekommen, dann hat sie mir eine klare Abfuhr erteilt, da war ich dann komplett fertig und mit 16 war es dann so, dass ich plötzlich festgestellt habe, dass mich ein Schulkollege eben, dass der nicht nur ein Kollege war, sondern dass mich der irgendwie auch anderweitig interessiert hat und ich war völlig fertig von wegen, wie gehe ich jetzt damit um, ist es noch normal oder was ändert sich da jetzt und darf ich so sein quasi. Und das hat sich dann über Jahre gezogen, dass ich mich total abgekapselt habe, mich mit mir selber beschäftigt habe und erst 2 Jahre später, mit 18, habe ich dann begonnen dazu zu stehen vor mir selber und habe dann langsam mal ausprobiert, wie reagiert denn die Umwelt, wenn ich dazu stehe.
Und wie sind da dann Ihre Erfahrungen, Ihre diesbezüglichen Erfahrungen?
Die klassische Frage, die oft gekommen ist, war, ob ich mir denn sicher sei. Und das ist irgendwie so, fragst du eine Person, die heterosexuell ist, ob sie sich sicher ist? Nein. Wieso dann jemanden, der schwul ist? Dieses Selbstbewusstsein hat sich bei mir erst im Nachhinein entwickelt. Ich bin in den ersten Situationen, wo ich damit konfrontiert war, bin ich dann wieder zurückgestoßen worden quasi in die Vorstufe. Von wegen ist das noch normal. Und irgendwie mit dem steigenden Selbstbewusstsein habe ich dann auch die Leute damit konfrontiert. Was soll das? Natürlich bin ich sicher. Ich werde auch wissen, was ich empfinde. Ja, aber das ist doch sicher nur eine Phase. Irgendwann habe ich dann gesagt, nein, es ist keine Phase mehr. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß, was ich spüre. Ich stehe dazu. Akzeptiere es oder nicht.
Herr Steingenler, ich habe Sie vorhin schon schmunzeln gehört. Wie war denn das bei Ihnen?
Ähnlich, also als Kind, als Jugendlicher war das in Familien, in meinem Umfeld auch nicht so ein Thema. Und von daher hat mir auch die Erfahrung und die Information gefehlt. Und von daher habe ich ganz offen gesagt auch meine eigenen Gefühle, also meine eigene Wahrnehmung gar nicht so wirklich verstanden und auch nicht wirklich akzeptiert. Ja, also ich habe erst mit 16 mein sogenanntes inneres Coming-out gehabt, bevor ich dann, ich glaube, mit 20 mein äußeres hatte. Also ich habe also 4 Jahre mit dem Wissen, dass ich im Schwul bin, also mit mir gehadert und sogar mir immer wieder heterosexuelle Pornos angesehen, in der Hoffnung, ich wäre ja doch wieder normal.
Ja. Hat das funktioniert?
Ich glaube nicht.
Gut, bevor wir jetzt hier vollends in Gelächter ausbrechen, frage ich noch Sie, Herr Ore Hunig, wie war es denn bei Ihnen?
Bei mir war es so, naja, es war, mit 12 war ich auch in ein Mädchen verknallt, ja, war auch mit ihr 2 Jahre zusammen, ist aber leider nicht gut gegangen. Sie hat die Schule verlassen und danach habe ich es nochmal versucht mit einem Mädchen, aber es hat überhaupt nicht mehr geklappt. Und mit 15 habe ich das erste Mal einen Bursch in meiner Klasse gehabt, der mir irrsinnig gefallen hat, von außen, Charakter. Da habe ich mir schon gedacht, bin ich jetzt schwul? Nein, ist eine Phase im ersten Moment, habe ich mir gedacht. Gut, habe dann einige Jahre, bin ich befreundet gewesen bis vor 2 Jahren und mit 18 habe ich dann endlich herausgefunden, dass ich wirklich schwul bin. Habe mich geoutet auch von meiner Familie und meinem Umfeld herum, also meiner Freundin und so. Haben recht souverän und ganz lieb darauf eigentlich reagiert.
Ja, nachdem Sie quasi die nächste Frage schon vorweggenommen haben, reiche ich Sie gleich weiter in die Runde und frage Sie, Herr Steinkeller, wie denn Ihr Umfeld auf Ihr äußeres Coming-out, wenn man es denn so nennen will, reagiert hat.
Also die erste Reaktion meines Umfeldes war eben von meiner Mutter. Da hatte ich eben einen Besuch, auch einen Schulfreund aus Hamburg, gerade mit so aus, und kam da dann auch heraus, ne? Und da hatte dann in einem Gespräch mit mir gemeint, so, naja, sie hat kein besonderes Interesse, keine besondere Zuneigung zu solchen Menschen, aber weil ich halt hier Sohn bin, also weil du halt mein Sohn bist, akzeptiere ich das halt jetzt. Ne? Und das war für mich, undankbar wie ich nun bin, kein Trost, sondern eigentlich eher ein Stich ins Herz. Weil dann, so diese Herabwürdigung, so dieses, weil du halt mein Sohn bist, na, ausnahmsweise akzeptiere ich das. Also mittlerweile ist alles super und beste Verhältnis wieder zu meiner Mutter, aber damals so die erste Reaktion war heftig. Ansonsten durch die weiteren Reaktionen, ich habe es niemandem aufs Auge gedrückt, also niemand bewusst gesagt. Wenn einer gemeint hat, so da und da haben wir es gesagt, der hat halt einfach so beiläufig erwähnt, ja, ich bin auch schwul. Und da waren eigentlich die Reaktionen in der Regel eher positiv dann.
Herr Jung, wie war das bei Ihnen, nachdem Sie mehrfach versichert haben, dass Sie sich wirklich hundertprozentig so fühlen, wie Sie sich fühlen?
Es war bei mir noch eine spezielle Situation, weil ich damals jemanden gehabt habe, der hat mir dann auch Nachhilfe gegeben und hat mir dann per Fax mitgeteilt, dass er jetzt nach Amerika geht und die Wohnung aufgelöst hat und dort auch zu bleiben gedenkt. Das delikaterweise, ein anderes Fax hatte ich noch nicht an meine Eltern. Das heißt, die erste, die es gelesen hat, war meine Mutter, bringt mir das Fax ins Zimmer und ich breche irgendwie vollkommen aufgelöst in Tränen aus, irgendwie, was ist denn los? Dann war es quasi ein erzwungenes Coming-out. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob es mir heute vielleicht schon, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht so früh gemacht. Habe ihn dann halt zaghaft versucht beizubringen, ja, ich empfinde eben für den etwas mehr. Die erste Reaktion, möchtest du nicht eine Therapie machen? Und ich so, nein, ich werde sicher keine Therapie machen, ich bin nämlich nicht krank. Dann längeres Schweigen, ich habe es nicht mehr angesprochen, meine Eltern haben es nicht mehr angesprochen. Dann kam plötzlich der nächste Schritt, sie hat mit einer Freundin gesprochen, die ich auf den Tod nicht ausstehen konnte. Ich so, danke, vielleicht lässt du mich selbst aussuchen, mit wem ich drüber reden will. Ja, aber ich muss auch damit zurechtkommen, wurscht. Jedenfalls hatte die einen befreundeten Lebensberater, der seinen Schwerpunkt auch noch in der Behindertenberatung hatte, und ich durfte dann dorthin gehen, in der Hoffnung, noch umgepolt zu werden. Und nachdem er dann so lächerliche Vergleiche gebracht hat, wie wenn sie mit einem Mann ins Bett wollen, ist das so, wie wenn sie mir nicht sagen, dass sie einen Orangensaft wollen, habe ich dann gesagt, okay, das kann es jetzt aber wohl nicht sein. Sagen Sie mir bitte jetzt klipp und klar, bin ich schwul, bin ich nicht schwul? Ja, wenn Sie mich so fragen, dann will ich schon sagen, dass Sie schwul sind. Danke, das war's. Bin dann raus und habe gesagt, der Lebensberater sagt auch, ich bin schwul, akzeptierst du das jetzt? Großartiges Schlucken. Mittlerweile ist es so, ich glaube, mein Vater hat es noch immer nicht ganz verkiefelt, aber meine Mutter kommt jetzt schon mehr oder weniger damit zurande. Vor kurzem hat mein aktueller Freund sogar schon einen Namen bekommen. Also schon mutiert von, wie geht's ihm und was macht er, auf was macht der Freund. Das hat mich dann schon sehr gefreut. Aber das war irgendwie ein jahrelanger Prozess, auch von meinen Eltern her. Mit meinem Vater rede ich nicht mehr drüber.
Ja, wir reden schon noch drüber. Nach einer kurzen Musikpause. Wir hören Elton John, bevor wir dann zum Kern der Sache kommen, nämlich die Kombination zwischen Behinderung und Homosexualität. In a guitar musical, in your little corner of the world, you could roll around the globe and never find my soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your tin soldiers in a row.
ice on fire. The human heart, a captive in the snow.
Willkommen zurück. Wir sitzen in einem Funkhausstudio und diskutieren über Behinderung und Homosexualität. Herr Jung, der Vollständigkeit halber sei dazu gesagt, Sie sind Rollstuhlfahrer.
Ja.
Jetzt sind ja sowohl Menschen mit Behinderungen als auch Menschen, die homosexuell orientiert sind, Minderheiten. Jetzt drängt sich natürlich schon die provokante Frage auf, zu welcher Minderheit Sie sich denn zugehörig fühlen.
Ich fühle mich zu keiner Minderheit zugehörig, weil ich einfach ein Mensch bin. Und dass ich im Rollstuhl sitze, ist Zufall. Dass ich so empfinde, ist Veranlagung. Und daher sage ich mal, ich bin einer von vielen Menschen in dieser speziellen Situation, aber ich fühle mich zu keiner Minderheit zugehörig. Natürlich haben wir andere Voraussetzungen, oder es fällt halt einfach schwerer, weil ich nicht nur herausfinden muss, ob ein Mensch, der mich interessiert, die richtige Veranlagung hat, sondern auch noch zusätzlich mich damit befassen muss, ob denn der mit Behinderung umgehen kann. Aber trotzdem fühle ich mich nicht einer Minderheit zugehörig.
Herr Steinkenner, teilen Sie die Einschätzung von Herrn Jung?
Es fällt mir auch schwer, verdammt schwer zu sagen, okay, ich komme mich jetzt zu dem und dem Bereich, weil ich bin eigentlich vorerst mal ein Mensch. Und dass ich behindert bin oder eine Behinderung habe und dass ich halt homosexuell bin, das ist einfach etwas, wie soll ich sagen, sehr Persönliches. Das geht jetzt keine Gruppe jetzt an. Ne? Okay, man kann darüber reden, aber würde ich sagen, ich bin jetzt ein politischer Mensch, gehört mir zum Grünen oder sonst irgendwas, das ist ein ganz anderes Ding, ne, als jetzt Behinderung. Ne? Weil Behinderung kann ich nicht aussuchen. Politische Ansichten denke ich schon.
Herr Orehonig, was suchen Sie sich aus von den zwei Möglichkeiten, die wir Ihnen angeboten haben?
Ist es recht schwer, aber ich würde mal sagen, ich würde auch diese Einstellung von den beiden Herren daneben unterstreichen. Also vorerst bin ich mal ein Mensch, ja. Und die Behinderung kann man sich nicht aussuchen, die kriegt man leider in die Wiege gelegt. Und die Sexualität ist eine Veranlagung, kommt darauf an, wie man in der Kindheit umgeht mit Liebe, Eltern und so in der Art, würde ich mal sagen.
Gut, somit lassen wir das Schubladendenken sein und gehen einen Schritt weiter. Herr Jung, welche Auswirkungen, wenn man so will, hat Ihre Behinderung, aber auch Ihre homosexuelle Orientierung auf Ihr Alltagsleben? Fallen Ihnen da Begegnungen oder Ereignisse ein, die Ihnen besonders im Gedächtnis hängen geblieben sind?
Es hat keine speziellen Auswirkungen. Ich habe vielleicht noch den Vorteil, dass ich mich als Künstler, Schauspieler weitgehend in einem Metier bewege, wo das gang und gäbe ist. Das heißt, gerade im Musical-Bereich, im Theaterbereich sind sehr viele Kollegen einfach auch schwul. Daher ist es nicht wirklich ein Thema. Genauso wie in wirklich guten Produktionen, in guten Teams, die Behinderung kein Thema ist. War natürlich schon so, dass ich jetzt nicht in der Szene unterwegs bin, einfach weil ich die Szene an sich schwer aushalte. Und eines der prägendsten Erlebnisse war quasi, wie ich die ersten paar Mal hingegangen bin, musste ich auf die Toilette und gehe da rein und da steht ein Typ und fragt mich, ob er mir helfen soll. Und ich so, wobei, das kann ich denn doch noch alleine. Ja, hätte ja sein können, war nur eine Frage. Und ich so, wenn du jetzt glaubst, dass ich das nicht durchschaut habe, dass es eine Anmache hat sein sollen, dann hast du dich ziemlich geirrt. Ja? Und das finde ich dann doch etwas platt, diese Art. Ja? Ganz abgesehen davon, dass ich selber einfach ein Mensch bin, der das akzeptiert, offen damit umgeht, aber es ist nicht so zur Schau trägt, wie manche Zugehörigen der Szene, zumindest des Teils der Szene, den ich kenne. Und daher halte ich die anderen, die das einfach so, schaut mich an, ich bin schwul und ich gehe gut damit um, die heute einfach nicht aus.
Herr Steinkenner, gibt es bei Ihnen Erlebnisse, die Sie geprägt haben diesbezüglich?
Also jetzt im Beruf jetzt wenige. Ansonsten, ich schreie es nicht in die Welt hinaus. Es entspricht nicht meinem Grundbedürfnis, da jetzt auf mir auf die Stirn zu tätowieren, ich bin schwul oder sowas. Ne? Oder ähnliche so Scherzleibern da mit dem zu tragen, wo Ähnliches im steht. Also das so schrilles Verhalten oder was ich halt als immer schrill empfinde, halt kann ich jetzt nicht unbedingt jetzt befürworten und manchmal finde auch solche Menschen, wenn ich vielleicht ein bisschen schlechter drauf bin, auch ein bisschen mühsam, ist eben auch mit einer Gründe, warum ich auch nicht regelmäßig da jetzt in der sogenannten Szene bin. Ich finde das eigentlich besonders ein schlimmes Wort. Ne? Ein anderes eben auch, was jetzt mich jetzt, wo ich mich jetzt da eher zu einer Behindertengruppe dazu zähle, ist es ein Problem, ist, wenn ich in ein Lokal gehe, muss ich einfach, außer ich weiß, ich bestelle immer das Gleiche, immer den Kellner fragen, was gibt's bei euch, was kann ich bei euch bestellen, weil ich aufgrund meiner Sehbehinderung die Speisekarte gar nicht lesen kann. Und vielleicht auch jung, denke ich, wird auch das Problem haben, bei vielen Lokalen hat es einfach Stufen, Minimum eine. Also du kommst einfach gar nicht irgendwo so oft leicht irgendwo rein oder bei, wie gesagt, wieder bei meinem Problem mit Sehbehinderung, Disco oder ähnliches, da stehst du bei der Bar und du siehst nicht, dass dich vielleicht fünf geile Typen anlächeln und du merkst es nicht einmal. Und dann ist vielleicht einer angefressen und schimpft mit dir. Dann. Ich habe einfach mal damals mal einen angesprochen und dachte, ah, ein hübscher, süßer, geiler Kerl, ne? Mann, eine Lesbe. Also ich habe es einfach nicht gesehen. Und das war einfach auch so nur peinlich und denk mal, solche Peinlichkeiten, solche Erlebnisse, denk mal, muss ich nicht unbedingt haben und von daher gehe ich auch höchst selten in so Lokale.
Das heißt, wenn ich sie richtig zusammengefasst habe, macht ihre Behinderung Ihnen Schwierigkeiten bei der Auswahl potenzieller Partner oder Partnerinnen?
Partner? Ne? Beziehungsweise einfach auch Gesprächspartner, also einfach mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Also ich bin leider nicht so extrovertiert und selbstbewusst wie auch viele andere stark Sehbehinderte oder Blinde. Ich kenne das, das sind die rennen rum durch die Gegend, sprechen wildfremde Leute an, fragen nach einem Weg oder reden über Gott und die Welt und so bin ich halt leider auch nicht.
Herr Orehonik, Sie haben weder eine Sehbehinderung noch eine körperliche Einschränkung, wenn man so will. Stattdessen eine Lernbehinderung.
Ist das eine Lernschwäche, ja, genau.
Richtig ausgedrückt.
Ja.
Gibt es bei Ihnen Erlebnisse, die Ihnen im Gedächtnis haften geblieben sind, weil sie besonders komisch oder besonders tragisch waren?
Diskriminierend. Also in der Szene war ich einmal und da war man in einem Lokal, das nennt sie die Freiheit, war das. Und da war ich mit Freunden von mir unterwegs. Und da hat mir jemand irrsinnig gut gefallen und da hat mich aber jemand angesprochen, was um einiges älter ist als ich, also war, und vieles älter war als ich. Und ich mir nur so gedacht habe, so, was will dieser alte Sack von mir jetzt da? Und da habe ich mir schon im ersten Moment gedacht, so, will ich mich jetzt verzahnen oder was? Und wenn ich jetzt in die Arbeitswelt gehe von mir, in meiner Ausbildung, die ich mache, gibt es Kolleginnen, die das nicht tolerieren. Also wo ich mir denke oft, ich würde es am liebsten vor die Nase stoßen und das kann ich einfach nicht.
Ja, Stichwort Diskriminierung, Sie haben es vorhin schon fallen lassen. Ich würde gerne mal in die Runde fragen, gibt es diskriminierende Erfahrungen im Alltag, sowohl aufgrund der Homosexualität als auch aufgrund von Behinderung?
Ja, in der Arbeit, meine Kolleginnen.
Es gibt bei mir eher im privaten Umfeld Leute, die zum Teil auch selber schwul sind und trotzdem nicht damit zur Rande kommen, dass ich es bin. Delikat wird es dann, wenn das jemand ist, der mich interessiert und dem ich das sage und dann kommt der überhaupt nicht damit zur Rande. Im Beruf, habe ich vorher schon kurz angedeutet, bewege ich mich einfach in einem Umfeld, wo das so üblich ist, dass ich nur mehr lachen könnte, wenn es wirklich ein Problem wäre. Also das gehört einfach dazu. Also man überlegt sich schon, wer wie mit wem verwandelt war und also es ist, man weiß es vor allem auch sehr genau. Außer bei neuen Produktionen, neuen Leuten, da könnte es vielleicht Probleme geben, aber da muss ich für mich feststellen, wem sage ich es oder wo gehört es hin, wo passt es hin. Also ich kann Diskriminierungen schon insofern aus dem Weg gehen, als ich für mich persönlich genau abstecken muss, wem ich es sagen kann.
Herr Steinkeller, wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also wie gesagt, ich stecke halt eben auch, aber ich überprüfe auch, wem ich es sage. Was natürlich ein bisschen unangenehm ist, wo ich mir denke, ja, ich bin ja eingeschränkt, weil ein Hetero braucht das nicht sagen. Und wenn er es tut, dann hat er kein Problem damit. Und da frisst man auch ein bisschen der Neid, aber ja, wie gesagt, damit komme ich gerade klar. Also in der Arbeit, wie ich schon vorher schon gesagt habe, würde ich es jetzt nicht unbedingt rausschreien, sage ich, ja, ich bin es. Ne? Weil ich einfach vermute, dass es da irgendwo Probleme geben könnte, also vor allem mit Vorgesetzten. so in der Szene, dass ich da Probleme hätte mit meiner Behinderung, habe ich jetzt persönlich jetzt auch noch nicht so erlebt. Aber ich kenne also Berichte, Erzählungen von Freunden. Ich habe Kontakt mit einer Gruppe, die nennt sich Rosa Brille, so von homosexuellen, bisexuellen Männern mit Sehbehinderung und Blindheit. Und die haben auch schon erzählt, so von diskriminierenden Erfahrungen, wo sie regelrecht rauskomplimentiert wurden aus dem Lokal. Oder einer hat berichtet, der war im Chatroom und dass ihm, wie er mir auch gesagt hat, ja, dass er blind ist, dass ihm der andere gefragt hat, ja, und wie findest du ins Loch hinein? Also ich finde das eigentlich auch sehr beleidigend. Also ich finde das absolute Unart, so zu agieren.
Gut, auf ein derartiges Niveau würde ich meinen, wollen wir uns nicht begeben. Stattdessen würde ich Sie drei gerne fragen, ob es Ihrer Meinung nach auch Vorteile hat, homosexuell zu sein, und wenn ja, welche?
Ja, Gegenfrage, welche Vorteile hat es, heterosexuell zu sein? Für mich ist das auch eine Antwort, weil für mich hat es keine Vorteile. Ja?
Wenn ich dazu was sagen darf, also es ist ein Zustand, es ist ein Ist-Zustand, so ist das nun mal. Ich bin Behinderung, also ich habe einfach, also in meinem Fall, ich habe eine Sehbehinderung, ist so. Ja? Kann sich wegschnippen, kann sich wegzaubern, ist so. Ich bin homosexuell, kann ich auch nicht ändern, obwohl Christenpartei ist anderer Meinung, die sagen, es ist heilbar. Auch in Amerika ist man da vielfach der Ansicht, dass es heilbar ist. Die WHO war es vor ein paar Jahren auch. Zumindest war sie der Meinung, dass es eine Krankheit ist. Ich frage mich halt eben jetzt weiter, okay, wenn es veränderbar wäre, oder möchte ich es denn verändern? Möchte ich denn heterosexuell sein? Wäre es vorteilhafter, zu hetero zu sein? Ne? Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, ist es besser, hetero zu sein, oder ist es besser, homosexuell zu sein?
Also für mich ist es so, dass ich sage, wenn ich jemanden interessiere, nur deswegen, weil ich homosexuell bin, interessiert er mich nicht mehr. Das ist da, für mich muss da viel mehr mitspielen als nur die sexuelle Orientierung oder nur die Behinderung.
Genau so ist das.
Insofern kann ich mit der Frage jetzt überhaupt nichts anfangen.
Das heißt, Sie wehren sich im Prinzip gegen eine reine Merkmalsreduktion?
Genau. Ich kann nämlich, das schon noch kurz, ich kann aus meiner Behinderung schon Kapital schlagen, Vorteile ziehen, und das mache ich auch bewusst. Ich glaube, das machen wir alle in irgendeiner Form. Aber aus der sexuellen Orientierung jetzt wirklich Vorteile zu ziehen, man könnte sich im Beruf maximal über die Besetzungscouch gehen, aber das würde ich, selbst wenn ich es könnte, nicht machen.
Es gibt immer wieder Prominente, die sich offiziell outen. Hilft das Ihrer Meinung nach Menschen, die homosexuell orientiert sind, oder ist das komplett irrelevant?
Also meiner Ansicht nach ist es bedingt relevant. Also wenn sich jetzt wieder ein ermordete Mooshammer outet oder eben geoutet wird, was ja auch vorkommt, diese Zwangsoutings, dann weiß ich jetzt nicht, inwieweit das jetzt für einen jungen homosexuellen Menschen, für einen homosexuellen Teenager, der eben seine eigene Sexualität gerade erst entdeckt, jetzt helfen kann. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand wie Elton John oder andere prominente Sportler, Schauspieler, Musiker etc. outen, dann kann das durchaus eine Vorbildfunktion haben. Also ich finde es also jetzt als Erwachsener durchaus als moralische Unterstützung, wenn ich sehe, aha, die ist homosexuell. Und dann denke ich mir, aha, ich bin also doch nicht so allein. Ich finde, es stärkt mich, ja. Hätte mir das auch durchaus als Teenager gewünscht, also hätte mir durchaus gewünscht, dass es schon viel früher solche Outings gegeben hätte, dass mir dann hätte ich auch gewusst, aha, da gibt es die genauso empfinden wie ich.
Wie sehen das die anderen beiden Herren?
Also ich glaube, dass sich Outing generell auf eine persönliche Entscheidung, auf eine persönliche Notsituation zurückführen lässt. Auch die Prominenten, manche zumindest, kommen damit nicht zurecht. Ich weiß nur, dass mein eigener Großvater bis zu seinem Tod mir versucht hat, die Vorzüge von Frauen schmackhaft zu machen. Der hat aber jetzt, ist aber abgefahren auf einen guten Freund von mir, der auch sehr prominent ist. Den habe ich dann immer wieder in die Vorstellungen noch mitgenommen. Und da habe ich ihm versucht klarzumachen, schau, er empfindet auch so. Bei ihm ist das ja ganz was anderes. selbst wenn ich dann versucht habe, eben herauszufinden, warum das was ganz was anderes ist, hat er immer abgeblockt, hat mir die Antwort nicht gegeben. Ich habe dann nach einem oder eineinhalb Jahren für mich die Antwort gefunden, dass es insofern wahrscheinlich was anderes war, als er nicht zu seiner Familie gehört hat. Also da habe ich versucht, quasi mich anzuhängen an jemanden, den er mag, aber es hat nicht funktioniert. In dieser konkreten Situation hat es mir fast geschadet, sage ich mal. Aber natürlich, wenn man das gescheit macht und gut macht sozusagen und sich wirklich auch anbietet als haltet euch an mir, dann kann es schon was bringen. Für mich selber hat es nicht wirklich was verändert.
Ja, aber Monique?
Na, also ich sehe das so, wenn es dein eigenes Vorbild ist und du weißt, dass er schwul ist und du auch gerade deine Sexualität selbst suchst und findest und du auch merkst, dass du schwul bist, hat das schon was Gutes an sich. Aber wenn du zum Beispiel nicht, wenn du schon älter bist, so wie wir drei jetzt zum Beispiel, hat es eigentlich keine relevante Sache an sich, das eigentlich, wenn sich die Prominenten outen so.
Auf uns läuft die Zeit davon. Ich würde deshalb gern die letzte Frage vorziehen und Sie befragen, welche Beratungsangebote Sie sich auf Ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung als homosexuelle Männer gewünscht hätten oder sich wünschen würden. Herr Jung?
Ich denke, was für mich wichtig gewesen wäre, wäre einfach jemand, der mich rausholt aus dieser Abkapselung und mir so lange auf die Nerven geht, bis ich zugebe, was los ist quasi. Also solche Angebote, wie es jetzt die Antidiskriminierungsstelle gibt zum Beispiel, hätte ich schon mit 16 in Anspruch genommen, schätze ich mal. Wo ich keine Prominenten gebraucht hätte, nämlich dieses, es geht, man kann damit leben, hätte ich in anderer Form schon auch gebraucht. Dass es solche Angebote jetzt gibt, die sollte man verstärken. Ja, auch dass in der Politik jetzt die eine oder andere Person offen dazu steht, lässt noch immer hoffen, dass sich da was ändert.
Herr Steingener, was würden Sie ändern oder was würden Sie sich wünschen?
Ich würde sagen, dass man schon bei den Kindern anfangen sollte. Es gibt ja schon Kinderbücher, also altersgerechte Lehrbücher über Sexualität, über das Kinderkriegen. Also über Aufklärungsbücher für Zehnjährige zum Beispiel und wo auch in den Schulen, im Biologieunterricht oder im eigenen Ethikunterricht und Ähnlichem da über Beziehungen von Menschen, in der Regel von heterosexuellen Beziehungen gesprochen wird. Und da meine ich, sollte man zum Beispiel auch im Unterricht, wie gesagt, eben altersgerecht natürlich, auch das Thema Homosexualität mit einbeziehen. Und dann hat er gleich, okay, wenn es denn so ist, dass du meinst, du bist schwul, du bist lesbisch, dann gibt es die Möglichkeit, dass du mit jemandem reden kannst. Dann bei meines Wissens ist die Selbstmordrate unter homosexuellen Jugendlichen sehr hoch. Und ich denke, mit solchen Unterrichtsmaterialien, wo eben über sowas informiert wird, kann man vielleicht diese Selbstmordrate senken. Und das Senken, das halte ich eben für sehr, sehr wichtig.
Ja, und Ihnen gehört das letzte Wort.
Ich schließe mich da an, was mein Kollege Nimmisch gesagt hat. Es stimmt, das gehört auch in den Schulen schon angesprochen, dass man auch den, also kindergerecht, dass denen erklärt, Homosexualität, dass es das gibt, wie es ist und wie es aussieht, zum Beispiel. Und was noch sehr, sehr wichtig wäre Institutionen, wo sich Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit besonders Bedürfnisse einfach hinwenden können, wenn sie sich mal Probleme haben einfach. Wie zum Beispiel jetzt das E-Hilfehaus für normale Schulen, gibt es keine Sache, wo sich wir als mit Lernschwierigkeiten hinwenden können, wenn wir zum Beispiel Probleme haben mit dem AIDS oder so. So in der Hinsicht wäre das sehr veränderungswürdig. Dass auch wir Menschen mit Lernschwierigkeiten einfach in die Institutionen der homosexuellen Bereiche eingezogen werden.
In diesem Sinne danke ich für eine sehr interessante Diskussion. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.